Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Nummer 114 des Donner und Reuschel Markt Kompakt Podcasts. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt und wir wollen heute sprechen über Veränderungen, über soziales Engagement und über Stiftungen. Und aus dem Bereich stammt auch unsere These, über die wir heute sprechen wollen. Sie lautet nämlich, die Welt befindet sich inmitten eines vielschichtigen Veränderungsprozesses und privates Engagement ist gerade in diesem Prozess dringend nötig. Und auch diesen Podcast stellen wir über YouTube mit Bild zur Verfügung. Ja, und zu diesem Thema habe ich einen illustren Gast heute dabei, der sich mit privatem Engagement, mit Stiftungen sehr, sehr gut auskennt. Michael Stich, freue mich sehr, dass du heute Gast bist in meinem Podcast.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, und zu dir, Michael, muss man, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Es geht um Tennis, wenn wir deinen Lebenslauf anschauen, zuvorderst. Dinge, die alle noch im Kopf haben. Du warst Olympiasieger 1992, Wimbledon-Sieger 1991. Und ein Bild, was ich jetzt gerade im Kopf habe, ist, du hast dich vor kurzem mit anderen, ich sag jetzt mal Tennis-Ikonen der 90er getroffen, unter anderem mit Boris Becker, mit Patrick Kühn, mit Charlie Steeb. Habt ihr über die guten alten Zeiten gesprochen in dem Kontext?
Die guten alten Zeiten sind es ja mittlerweile schon, aber das war leider, der Anlass war nicht so schön, weil unser ehemaliger Davis Cup Captain Digi Pilic ist ja verstorben. Und er war im IFITOS München, wo wir uns getroffen haben, was auch meine sportliche Heimat ist. War viele Jahre Turnierdirektor, das war seine Heimat und da haben wir jetzt ihm nochmal die Ehre zuteil werden lassen auf dem Center Court und dafür sind die beiden Davis Cup Teams, mit denen er in Deutschland den Davis Cup gewonnen hat, zusammengekommen. Und das ist immer schön, das ist wie so ein kleines Klassentreffen irgendwie, auch wenn die Lebenswege natürlich sehr unterschiedlich dann in den Zeiten danach gegangen sind, aber das wird uns immer verbinden und das ist auch schön, dass einen das wieder zusammenführt.
Ja, das glaube ich. Niki Pilic natürlich auch einer der bekannten Namen aus dieser Zeit. Und für mich war dieses Foto auch eine gute, ein schöner Blick in die gute alte Zeit.
Ja, absolut.
Also. Ja, dann vielleicht einige Dinge zu deinem Leben, die nicht so bekannt sind, die vielleicht nicht jedem so bekannt sind. Du bist Stifter, du hast eine Stiftung gegründet und zwar schon 1997, während deiner aktiven Karriere noch, hast dafür auch den Deutschen Stifterpreis des Bundesverbands Deutscher Stiftungen bekommen als jüngster Stifter. So, wenn ich das richtig nachrecherchiert habe. Du bist heute Redner zu verschiedenen Themen. Es geht um Führung, um Motivation, Gesundheit, soziale Verantwortung und natürlich Stiftung. Du hast auch ein ganz, ganz hohes Interesse in Kunst, bist auch engagiert in der Kunstszene und hast Kunstgeschichte studiert. Ist das richtig?
Ich habe angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, zwei Semester. Dann ging es irgendwann in Hamburg hier, dann war es ein bisschen mühsam, immer an die Universität zu gehen und von jedem Zweiten gefragt zu werden, was ich denn da mache sozusagen. Von da habe ich dann aber das Interesse der Kunst hat mich dazu gebracht, auch zu verstehen, wie ist die Kunst mal entstanden. Also Kunst ist so meine Leidenschaft und jetzt bin ich ja selber auch Künstler und stelle auch aus. Habe jetzt nächste Woche oder diese Woche am Samstag in Berlin meine nächste Ausstellung und das ist einfach so mein zweites Hobby zum zweiten Beruf zu machen. Wer kann das von sich schon sagen?
Perfekt. Und das als Kontrast zum Tennissport in Anführungszeichen.
Ja, so ein bisschen. Tennis ist ja auch kreativ. Für mich war es ja immer kreativ, es war immer ein Spiel und die Malerei ist natürlich auch sehr kreativ. Also von da scheint das irgendwie in mir zu sein.
Das stimmt. Und zu deinem Leben heute gehört auch, du bist Investor, investierst in Startups zum Beispiel und hast schon seit längerem eine ganz enge Verbindung zum Bankhaus Donner und Reuschel, nämlich als Markenbotschafter. Und in dem Kontext waren wir auch das eine oder andere Mal schon gemeinsam auf Veranstaltungen.
Absolut, ja. Ja, das ist, es ist ja auch wichtig, dass man irgendwie weiß, mit welchem Partner man sich zusammentut, gerade in dem Segment. Ne? Das Geld ist ja den Menschen liebstes Gut, sage ich jetzt mal, gerade in den heutigen Zeiten. Und da ist die Donner Reuschel Bank wirklich ein toller, verlässlicher Partner und das ist eine sehr schöne Partnerschaft.
Sehr schön. Das nehmen wir wohlwollend zur Kenntnis. Vielen Dank. Und wir freuen uns natürlich, dass wir dich haben und mit dir auch immer wieder verschiedene Themen besprechen können. Über das Thema Kapitalanlage sprechen wir ganz am Ende nochmal. Lass uns mal anfangen mit dem Thema deiner Stiftung. 1994 schon gegründet. Aus welchen Beweggründen heraus und wofür engagiert ihr euch im Rahmen eurer Stiftung?
Naja, ich war damals zur aktiven Zeit, ich war noch als Tennisprofi aktiv und hatte in München ein Turnier gewonnen, den Compact Grand Slam Cup damals. Und da gab es ein Preisgeld von $2 Millionen, was natürlich sehr, sehr viel Geld ist. Und ein Journalist fragte mich dann zum Ende der Pressekonferenz nach dem Sieg, was ich denn jetzt im Bereich Charity machen würde, weil jetzt so viel Geld. Wenn du dann so 26 bist, dann denkst du, naja, das geht erstmal in die eigene Tasche, da geht man nichts von weg. Aber es war so ein bisschen so ein kleines Samenpflanzen von dem Journalisten, dass ich mir überlegt habe, Mensch, ich habe so viel Glück in meinem Leben und eigentlich könnte ich etwas tun und etwas zurückgeben. Und dadurch entstand dann die Idee einer eigenen Stiftung, sich ein Thema zu suchen. Es hat länger gedauert. Am Ende bin ich gelandet bei HIV, bei Kindern und Jugendlichen, ausschließlich in Deutschland. bisschen deutschsprachiger Raum, aber hauptsächlich Deutschland, weil ich halt auch irgendwie der Meinung bin, wir haben in Deutschland so viele eigene Probleme, dass man nicht immer groß in die Welt hinausschauen muss. Man kann sich auch um die Menschen im eigenen Land kümmern. Mhm. Und das jetzt seit 1994, also seit 32 Jahren, das ist schon mehr als die Hälfte meines Lebens.
Und der Stiftungszweck wird auch nach wie vor benötigt. Also HIV ist weiterhin ein Thema, obwohl das gar nicht mehr so präsent ist wie, da kann ich mich jetzt dran erinnern, in den 80ern und vielleicht noch 90ern.
Richtig? Ja, es ist ja eine Krankheit, mit der wir eigentlich oder ich auch groß geworden bin, logischerweise in den 80er, 90er Jahren. Und es hat dann immer mehr an Aufmerksamkeit in der öffentlichen Wahrnehmung verloren, weil es natürlich nichts verkauft. Es ist ja kein schönes Thema. So, es ist nicht medial spannend, außer wenn mal ein sehr Prominenter sich mit HIV infiziert, dann kommt es mal wieder auf die Tabloids, auf die Schlagzeilen. Aber es gibt die Krankheit nach wie vor. Sie ist wesentlich besser behandelbar. Mittlerweile muss man sagen, die Medizin hat in diesen 32 Jahren, wo ich das mache, unglaubliche Fortschritte gemacht. Mhm. Es gibt noch kein Heilmittel, es gibt noch keinen Impfstoff. Aber es ist schon sehr, sehr viel passiert.
Mhm. Ja, und umso mehr braucht es soziales Engagement, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wenn ich an die Michael-Stich-Stiftung denke, dann denke ich auch aus ganz persönlichen Gründen immer an das Drachenbootrennen, was ihr einmal im Jahr durchführt hier in Hamburg auf der Binnenalster. Das steht jetzt unmittelbar bevor, Mitte Juni findet es wieder statt. Ich darf dabei sein, freue mich schon sehr. Das ist wirklich ein ausgesprochen einzigartiger, sehr positiver Tag. Neben diesem Drachenbootrennen führt ihr auch durch ein Charity-Konzert, Voices for Children. Ich muss mal kurz schauen, alle 2 Jahre zugunsten der Michael-Stich-Stiftung, und das findet dieses Jahr im Dezember auch wieder statt in der Elfi.
Genau, ja.
Braucht es so große, ich sag mal, Events, die einfach auch Aufsehen erregen, um genügend Bekanntheit für eure Themen zu generieren? Also inwieweit unterstützt das einfach dieses soziale Engagement, die Arbeit eurer Stiftung?
Sehr vielfältig die Idee dahinter. Also der Drachenboot Cup ist jetzt mittlerweile vor über 20 Jahren mal entstanden, weil das UKE, die Kinderklinik im UKE, damals noch eine explizite Immundefektambulanz hat. Die gibt es immer noch, logischerweise. Und da werden aber die Mittel, wie wir oft wissen, werden immer hin und her geschoben. Und der damalige Arzt, der Professor Ganschow, sprach mich an und sagte, ein Sponsor, ein Unterstützer war abgesprungen. Sie brauchten Geld für eine Arztstelle. Und da habe ich gesagt, ach Mensch, was können wir machen? Wir wollen unterstützen. Und daraus entstand dann die Idee, diesen Drachenboot-Cup zu initiieren. Mhm. Eigentlich gedacht, es 2-3 Mal zu machen. Dass ich jetzt im 20. Jahr bin, hätte ich niemals mir vorstellen können. Aber das können wir nur dank toller Partner, auch wie die Donner-Reuschel-Bank, viele andere Hamburger Unternehmen, die wirklich seit unglaublich vielen Jahren dabei sind und das immer wieder unterstützen. Und dann kommt dazu, dass wir das halt auch wollen, weil wir Charity auch mit Spaß verbinden wollen. Also du hast es gerade gesagt, es macht Spaß, es ist ein fröhliches Event und trotzdem generieren wir damit natürlich ein hohes Maß an Spenden, was wir für unsere Arbeit wiederum brauchen. Und die Kombination ist immer entscheidend für mich. Ich will Spaß haben, ich möchte Menschen zusammenbringen, ich möchte vernetzen und trotzdem im Hintergrund etwas Gutes tun, damit wir den Kindern weiter ein Lachen schenken können. Yeah. Und das Konzert in der Elfi, das Voices for Children, ist mal zum 25-jährigen Jubiläum entstanden. Habe ich gesagt, wir machen mal ein Konzert in der Elfi. Meine Mitarbeiter haben gesagt, klar, große Saal Elfi, das läuft, aber es ist ein tolles Event. Und auch da geht es um Aufmerksamkeit für das Thema natürlich. Mhm. Also einfach Menschen auch mal wieder ins Bewusstsein rufen, dass es das gibt. Ich habe gerade einen Fall, jetzt rede ich schon viel zu lange im Podcast, aber egal.
Nein, das passt.
Ich habe gerade einen Fall gehabt von einem Bekannten, der mir schrieb, dass ein Freund von ihm sich gerade mit HIV infiziert hat, weil er an eine Spritze gegriffen hat. Das heißt, etwas, wo man sich heute denkt, das passiert eigentlich überhaupt nicht mehr, aber es passiert noch. Also von daher, die Frage ist, das Thema noch präsent? Irgendwie immer wieder, und wir müssen immer wieder darauf aufmerksam machen.
Also, und es geht um Fundraising, also mit Spaß in Anführungsstrichen, mit tollen Events verbunden. Das heißt aber auch, ihr legt in Anführungsstrichen nicht nur das Stiftungskapital an und lebt von den Erträgen, sondern versucht eben aktiv auf Spenden einzuwerben.
Genau, wir sind keine reine Kapitalertragsstiftung, sondern wir sind wirklich darauf angewiesen, dass wir Spenden generieren. Das Thema ist darauf angewiesen, Öffentlichkeit auch aufmerksam zu machen, mediales Interesse auf eine Art und Weise zu generieren, um das immer wieder so ein bisschen am Köcheln zu halten. Mhm. Also von daher kommen da sehr viele Dinge zusammen, aber wir sind auf Spenden angewiesen, um unsere Projekte zu unterstützen.
Okay. Michael, ich habe mir ein Zitat von deiner Homepage gezogen. Das dauert jetzt auch ein bisschen länger, aber das lohnt sich, das tatsächlich mal vorzulesen. Das würde ich tun. Soziale Verantwortung ist ein immer wichtiger werdender Bestandteil unserer Gesellschaft. Seit über 30 Jahren führe ich, du, Michael Stich, meine Stiftung und habe viele Erfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen des Stiftungswesens sammeln können. Diese weiterzugeben und Menschen zu sozialem Handeln zu bewegen, ist die Kernbotschaft, die ich in meinen Vorträgen vermittle. Soziales Engagement, soziales Handeln oder Menschen zu sozialem Handeln zu bewegen. Warum wird das immer wichtiger in deinen Augen?
Weil ich glaube, dass es erstmal das Engagement jedes Einzelnen ist, was in einer Gesellschaft relevant ist, weil es auch ein soziales Umfeld schafft, ein soziales Miteinander schafft. Der Staat kann nicht alles abdecken und ich glaube, der Ruf nach dem Staat, was er alles regeln soll und machen soll und regulieren soll, wird auf der einen Seite immer größer, auf der anderen Seite beschweren wir uns immer mehr darüber, dass immer mehr reguliert wird. Und ich glaube, dass jeder Einzelne einen Teil dazu beitragen kann. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage, mal gucken, ob du sie beantworten kannst. Weißt du, wie viele ehrenamtlich tätige Menschen es in Deutschland gibt? In allen Bereichen, das ist der Tennisverein, das ist der Sportverein, das ist egal, was auch immer. Weißt du, wie viele Ehrenamtliche?
Nein, Hunderttausende. Also ich schätze ganz grob 20 Millionen.
Ja, das ist schon nicht schlecht. 29 Millionen ehrenamtlich Tätige. Und das ist, finde ich, eine unglaubliche Zahl. Es zeigt, wie groß das soziale Engagement in unserem Land ist. Ich finde, dass diese Menschen, die das tun, egal in welchem Bereich, viel zu wenig Anerkennung und Respekt von der Gesellschaft bekommen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Auch ich habe das in meiner Arbeit immer wieder erlebt, dass Menschen sagen, ja, du hast ja eine Stiftung, du musst das ja tun. Ich muss das nicht tun. Ich mache das aus Überzeugung, aus Engagement, aus sozialer Verantwortung heraus, aber nicht, weil ich verpflichtet bin, das zu tun. Und da geht es auch nicht darum, ist jemand vermögend oder nicht vermögend. Jeder kann in seinem Bereich, auf seinem Level immer etwas für die Gesellschaft zurückgeben. Man muss das nur intrinsisch irgendwie fühlen, man muss das Bedürfnis haben, anderen Menschen in welcher Form auch immer was Gutes zu tun.
Ja, das glaube ich auch. Und gleichzeitig schwingt das Gefühl mit, dass dieses intrinsische Bedürfnis, etwas zurückzugeben, du hast das am Anfang eben so schön skizziert, dass das doch immer weniger wird. Du hast jetzt auch die Politik angesprochen, ne? Man hat ja auch bei diesen grundlegenden Veränderungen, die wir zurzeit erleben, also Klimawandel, Demografie, Deutschland muss aus volkswirtschaftlicher Sicht sein komplettes Geschäftsmodell auf neue Füße stellen, Energieunsicherheit, Inflation und. Man hat so den Eindruck, das verunsichert natürlich ganz, ganz viele Menschen, das überfordert vielleicht auch ein Stück weit Politik, umso mehr soziales Engagement ist gefragt. Gleichzeitig nimmt es aber natürlich auch Mut vielen Menschen. Ne? Wie kann man das schaffen, Zukunftsmut zu vermitteln? Du hast, glaube ich, mit unserem Vorstandssprecher Horst Schmidt auch mal über das Thema Zukunftsmut gesprochen. Also Lust auf Zukunft, positiv nach vorne zu schauen. Das ist, glaube ich, eins der großen Mankos, die wir zurzeit haben. Wie kann man die Menschen mitreißen in dem Sinne, so wie du das tust?
Ja, ich glaube, dass, also für mich ist natürlich soziale Medien spielen natürlich eine unglaublich große Rolle in der heutigen Zeit, weil natürlich Informationen in einer Geschwindigkeit übertragen werden, die wir ja aus meiner jüngeren Zeit gar nicht gewohnt sind. Da gab es eine Tageszeitung und was vor 3 Tagen passiert ist, stand dann irgendwann mal in der Tageszeitung. Heute steht es 3 Sekunden später drin. Das heißt, wir werden so sehr mit Informationen überflutet, müssen dann auch entscheiden, sind die wahr oder sind sie nicht wahr? Was ist da dran der Inhalt? Was stimmt wirklich, was stimmt nicht? Und ich habe so in meiner Wahrnehmung, das ist meine ganz persönliche Wahrnehmung, das Gefühl, dass natürlich die negativen Dinge immer mehr nach oben gestellt werden. Es wird immer mehr das Negative, was ist schwierig, was ist kompliziert. Und wir vergessen dabei, trotz allem, dass wir in einem tollen Land leben. Das ist einfach so. Wir sind, sagen wir, glaube ich, trotz allem haben das große Glück, in Deutschland leben zu dürfen. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die Probleme haben. Wir können nach Frankreich, Italien, England, wo auch immer hingucken. Alle haben die gleichen Themen so. Nur wir vergessen aber, glaube ich, manchmal, dass es trotzdem schön ist, rauszuschauen und zu sehen, die Bäume blühen, die Alster ist da, wir leben in einer tollen Stadt. Und man schenkt vielleicht der Eisverkäuferin ein Lächeln, wenn man ein leckeres Eis bekommt. So diese kleinen Dinge. Und sich nicht immer nur an dem Negativen hochzuziehen, was schwer ist. Und ich glaube, das tun die Menschen im Alltäglichen auch gar nicht. Ich glaube, das ist nur so diese Grundstimmung, die vermittelt wird. Ja. Und wenn wir dann darüber reden, dass ein Timmy, ein Wal, der irgendwie 4 Wochen in den Schlagzeilen ist, und dann muss man sich schon mal die Frage stellen, wo ist die Verhältnismäßigkeit?
Ja, das
so
stimmt.
Dass Menschen dafür Empathie haben und sich dafür interessieren, finde ich toll. So. Aber es gibt auch so viele andere Dinge, die in unserem Land passieren, die toll sind, dass wir vielleicht mal wieder so ein bisschen mehr den Fokus auch auf das freundliche Lächeln, das Guten Morgen, dass wenn man reinkommt in die Bäckerei zu sagen, Guten Morgen, ich erlebe das in meiner Bäckerei, wo ich wohne, da sagen die Menschen immer zu mir, die wenigsten machen das noch. So, Aber warum? Gibt ja keinen Grund dafür.
Ja, das glaube ich. Also du sprachst jetzt Timmy an, den Wahl. Das fand ich auch ganz bemerkenswert. Auch, dass es das Thema geschafft hat, ganz vorne auf die Titelseiten der Zeitung und auch in Social Media eine ganz große Rolle gespielt hat. Obwohl wir diese anderen sehr grundlegenden, sehr fundamentalen Probleme in Anführungsstrichen haben. Also der Iran-Konflikt ist natürlich überbordend vermittelt zurzeit in den Medien. Vielleicht auch so eine Art Ausweichreaktion. Ne? Das zeigt vielleicht auch, dass die Menschen eine gewisse Sehnsucht haben. Also dass diese Initiative noch da ist, zu helfen, sozial engagiert zu sein, und auf der anderen Seite vielleicht auch, ja, die ganzen anderen Dinge sind natürlich so schwer und so komplex auch und schwer zu verstehen, dass so ein bisschen die Sehnsucht vielleicht auch nach solchen Themen da ist.
Absolut. Ich glaube, es zeigt, dass die Menschen empathisch sind, dass sie sich für so etwas interessieren und auch Emotionalität entwickeln dafür, logischerweise. Es zeigt aber auch, wenn man dann das so ein bisschen, ich habe es nur ansatzweise verfolgt, dann geht es ja mehr darum, welche Behörde und welcher öffentliche Dienst sich dann mit dem privaten Initiator dann streitet und wer was darf und wer was nicht darf. Und das wird dann auch noch öffentlich ausgetragen. Über allem sollte da stehen, wir wollen diesen Wahl retten. Mhm. Punkt. Ja. Und klärt das andere doch im Internet. Und das ist das, was ich in der Politik auch finde, in meiner Wahrnehmung. Es gibt so viele Dinge, die immer öffentlich von wem auch immer transportiert werden, anstatt zu sagen, macht's doch mal im stillen Kämmerlein. Dann kommt man mit einer gemeinsamen Botschaft nach außen. Ja. Und gebt dem Menschen das Gefühl, wir haben es intern jetzt einfach mal angestoßen und wir gehen jetzt raus. Und nicht immer ein Minister hier, ein Staatsrat da, ein wer auch immer. Und alle haben eine Meinung, die sollen sie haben. Aber sie sind am Ende noch die Vertreter unseres Volkes, dass jedes einzelnen Menschen, die nicht den Auftrag haben, sich selbst zu verwirklichen, sondern das Beste für dieses Land darzustellen. Absolut. Und das tun sie, das ist bestimmt nicht einfach, ohne jegliche Einschränkung. Aber in der Kommunikation ist da, glaube ich, echt noch viel Luft nach oben.
In der Kommunikation, in der Art und Weise, wie man überhaupt Politik betreibt. Es gibt ja einige Beispiele, die durchaus zeigen, wie man mit Hilfe von Social Media beispielsweise ordentliche Mehrheiten generieren kann. Also Donald Trump in den USA, viele, die bei Wahlen erfolgreich waren, haben diesen Kanal eben auch genutzt. Also ich glaube, Politik muss auch anerkennen, dass die Welt anders funktioniert, dass Technik anders funktioniert. Dieses Rausstechen aus internen Sitzungen gab es vor dem Handy nicht. Das funktioniert per SMS. SMS ist jetzt auch schon Jahrzehnte alt, zugegebenermaßen. Du hast das Thema Social Media angesprochen. Wie ist dein persönlicher Umgang damit? Ich sag mal, sich aus diesen Informationsblasen zu lösen oder vielleicht auch von dieser oft negativen Stimmungslage zu lösen. Hast du für dich persönlich ja einfach so eine Guidance für den Umgang mit Social Media entwickelt?
Ich bin Social Media raus, sozusagen. Ich habe mich dem nie geöffnet, was nicht richtig sein muss. Also, aber für mich fühlt es sich richtig an. Ich surfe auch überhaupt nicht in irgendwelchen Social Media Kanälen oder Dingen, weil ich mich auch schwer damit tue, irgendwann wirklich zu unterscheiden, was ist wahr, was ist nicht wahr. Also, was ist auch relevant irgendwo. Bei mir kommt aber auch dazu, als Corona kam, habe ich irgendwann aufgehört, Tageszeitung zu lesen, weil ich dieses Negative, genau das, was da ja auch entstanden ist, immer nur irgendwie auch vorgeschrieben zu bekommen, was sein muss, dass Menschen einem sagen, was man zu tun und zu lassen hat und wie man zu sein hat, das hat mich irgendwann gestört, weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man morgens den Tag damit anfängt, eigentlich nur negativ beschallt zu werden. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Trotzdem informiere ich mich über die Weltpolitik und über das, auch über die Medien logischerweise. Aber jeder muss da so seinen Weg finden, wo er sich abgrenzt und wo er sich Informationen holt, auch für seine Interessen, sage ich mal. Für meine Kunst wäre es sicherlich gut, auf Social Media zu sein, weil es eine Verbreiterungsmöglichkeit darstellt. Aber man muss das jeder für sich abwägen.
Ja, absolut. Und was es definitiv dir bringt, wenn du nicht großartig in Social Media unterwegs bist, ganz viel Zeit, die du hast, die andere verlieren. Das kann ich aus persönlichen Erfahrungen durchaus auch sagen. Man kann sich einfach drin verlieren und hat dann vielleicht nach einer gewissen Zeit gar nicht unbedingt das Gefühl, weitergekommen zu sein, ne, im Leben. Von daher nicht die schlechteste Vorgehensweise in meinen Augen. Wir haben jetzt schon so über das Umfeld gesprochen. Du hast die Corona-Zeit angesprochen. Die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen in den letzten Monaten und Jahren fast, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Veränderung mit sich bringen. Also Klimawandel, Handelskonflikte, geopolitische Konflikte, wie gesagt, die Situation der Volkswirtschaft Deutschlands und, und. Also es gibt einfach so das Gefühl, viele Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, so die Gewissheiten der alten 90er Jahre, über die wir am Anfang gesprochen haben zum Beispiel, die sind nicht mehr da. Also alles ändert sich. Und das erzeugt natürlich die Gewissheit, das Gute, Alte, man verklärt dann auf die Vergangenheit, ist nicht mehr da. Es kommt was Neues, aber die Zukunft ist überhaupt noch gar nicht klar erkennbar. Und ich glaube, das verunsichert unglaublich viele Menschen. Und natürlich bringen neue Entwicklungen auch Chancen und Risiken mit sich. Wie ist dein persönliches Setup, damit umzugehen? Hilft dir vielleicht auch deine Sportlerkarriere, deine Erfahrung aus deiner Zeit als Profisportler mit dieser Ungewissheit umzugehen und auch zwischen Chancen und Risiken abzuwägen und sich nicht von den Risiken übermannen zu lassen, sondern die Chancen zu sehen?
Ich glaube, dass wir nie wussten, was die Zukunft bringt. Mhm. Wir verklären uns das im Rückblick auf das, was wir damals vermeintlich zu wissen glaubten und was dann 30 Jahre später passiert ist. Aber wir wussten es ja auch nicht so. Wenn ich überlege, als ich das Tennisturnier am Roten Baum gewinnen durfte, da habe ich damals von Panasonic eins der ersten Handys bekommen, diese Knochen. Mhm. So, da gab es keine Vorstellung, dass es irgendwann ein iPhone oder was auch immer geben wird. Heute gibt es nicht die Vorstellung, dass es das iPhone in 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr geben wird, sondern irgendwas anderes, das ersetzen wird. KI ist ja nun die größte Weiterentwicklung, die mir manchmal eine gewisse Angst bereitet, sage ich mal. Aber nicht, weil ich relativ Angst habe, sondern weil ich es viel zu wenig verstehe. Und das ist immer die Frage, wie sehr setzt man sich mit einer Thematik auseinander, um sich auch ein Know-how anzueignen, um vielleicht nicht ganz so sorgenvoll in die Zukunft zu blicken. Mhm. Und ich habe es letztens mit jemandem auch besprochen, so Elon Musk, ich kenne den Menschen nicht, aber was immer man von ihm hält, wie er auch auftritt, aber ich meine, es ist der größte Visionär, den die Erde wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren gesehen hat. Was dieser Mensch für Visionen in seinem Kopf hat, was er vorantreibt, ist am Ende unglaublich.
Ja.
So, das ist so ein bisschen wie Leonardo da Vinci im 15. Jahrhundert, wo man sagt, der konnte ja auch alles irgendwie. Ja. Und solche Menschen machen uns, glaube ich, Angst. Ich glaube, solche Menschen, die solche Visionen haben, machen uns Angst, weil wir sie einfach nicht nachvollziehen können und nicht verstehen können. Aber wir leben im Heute und im Jetzt. Und das Heute und Jetzt ist toll. Wir können über nächstes Jahr nachdenken. Am Ende haben wir keine Ahnung, was in 5 Jahren sein wird. So.
Absolut.
Und ich muss mich darauf einlassen. Entweder halte ich Schritt. Und wenn man überlegt, die Generation meines Vaters, Kriegsgeneration, die unser Land aufgebaut haben, denen wir all das zu verdanken haben, sage ich jetzt mal, die haben ja noch unglaublich viel mehr Veränderungen durchgemacht, als wir das jetzt machen.
Und viel existenziellere.
Ne? So, und nicht in der Geschwindigkeit, wie wir das heute tun, aber das ist der Lauf der Zeit. Und ich glaube, wir müssen halt alle aufpassen, dass wir uns auf dem Weg nicht verlieren, sondern dass jeder auch so ein bisschen authentisch bleibt, bei sich bleibt und trotzdem sich den neuen Wegen einfach öffnet.
Ja, ich glaube, öffnen ist wichtig und auch das haben wir ja in der Politik durchaus an der einen oder anderen Stelle gegeben, dass so dieses Gefühl, die Zukunft ist unsicher und bringt nur Schlechtes, in Anführungsstrichen. Also machen wir die Zukunft einfach mal nicht mit. Das wird ja nicht möglich sein. Ne? Also ich drehe mich um und gehe in die gute alte Vergangenheit zurück. Wird nicht funktionieren, weil die Zukunft kommt so oder so. Und ein Appell meinerseits ist immer, dann kommt bitte schön alle ins aktive Gestalten. Ansonsten gestalten es andere. Und wir müssen uns an die neue Welt in der Zukunft anpassen, wie sie eben von anderen gebaut wurde.
Ja, wir sehen ja auch all das, was in unserem Land passiert, auch volkswirtschaftlich. Mhm. Ist ja nicht, weil wir es gemacht haben. Es ist ja, weil es geopolitische Kriege gibt, weil es reale Kriege gibt, weil all das passiert, weil die Straße von Hormus plötzlich nicht mehr dieser freie Weg ist, den wir immer als selbstverständlich angenommen haben. Das ist so und das wird immer so sein. Plötzlich sehen wir, nee, es ist nicht so und es wird nicht immer so sein. Also müssen wir auch da improvisieren, sage ich jetzt mal, aber auch akzeptieren, dass wir nicht alles selbst gestalten können. Wir sind auf weltpolitische Themen einfach angewiesen.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, Donald Trump nutzt Social Media für Wahlen auch, das ist halt reiner Populismus. Mhm. Das ist halt auch etwas, wo man sagt, will ich das eigentlich? Wie weit will ich am Ende des Tages gehen? Und der Mensch, der Konsument ist, der Rezipient ist, muss am Ende überlegen, wie viel lasse ich an mich ran und wie gehe ich damit um?
Ja.
Wie wähle ich? Wir haben jetzt ja in Hamburg das klassische Beispiel Olympische Spiele oder nicht. Mhm. Also wenn ich mir die Plakate angucke, die ja wirklich von das größte Event, was es geben kann, bis hin zu das Schlimmste, was wir machen können, das sind Meinungen, das ist Demokratie. Aber jeder Einzelne muss sich halt seine Meinung bilden. Mhm. Und wenn er wirklich wählen gehen will und sich dafür oder dagegen entscheiden will, dann im besten Falle mit dem größtmöglichen Wissen, um eine wirklich bewusste und objektive Meinung für sich selbst treffen zu können.
Absolut, das finde ich ein gutes Beispiel, dass du das gerade ansprichst. Vielleicht ist ein Weg ja auch, wieder in Teilen zumindest mehr Entscheidungsverantwortung an die Bürger zu geben. Ne? Wenn Politik auch vor der Komplexität des dieser Veränderungen, die Dinge, die anstehen, möglicherweise so ein bisschen überfordert ist, dann ist vielleicht so ein Olympia-Entscheid. Wir schauen mal in die Schweiz, da gibt es ja viel, viel mehr tatsächlich auch Bürgerentscheide, wo fundamentale Dinge eben auch dann durch Abstimmungen entschieden werden. Vielleicht ist das ein Weg, auch mehr ja, Engagement reinzukriegen in die Menschen, sich sie zu zwingen, in Anführungsstrichen, sich fundamental mit Dingen auseinanderzusetzen. Da muss man allerdings nur hoffen, dass sie das tatsächlich auch tun. Ne? Es gab durchaus ja auch, sag ich mal, Entwicklungen, Volksentscheide, wo in Anführungsstrichen Ergebnisse dabei rausgekommen sind, die nicht unbedingt gewollt waren, einfach nur, weil ein Großteil der potenziellen Wählerinnen und Wähler nicht zur Wahl gegangen sind.
So, ich nenne dir ein bestes Beispiel, als Großbritannien entschieden hat, aus der EU auszutreten, war ich in Wimbledon und habe das dort vor Ort wirklich live die Tage miterlebt. Und als dann entschieden wurde, dass man austritt, wurden viele Interviews mit der älteren Generation und der jüngeren Generation geführt. Und dann hat die jüngere Generation sich ja beschwert, dass die ältere Generation die Zukunft der jungen Menschen jetzt im Negativen beeinflusst hat. Und dann haben sie ältere Menschen interviewt und die haben gesagt, das mag stimmen, das ist richtig, dann hätten die Jungen einfach zur Wahl gehen sollen. Und das ist genau das, was bei uns der Fall ist. Ja. Das ist, wenn ich für Olympia bin, dann muss ich aktiv hingehen und sagen, ich gebe meine Stimme für Olympia. Mhm. Wenn ich aktiv dagegen bin, dann gehe ich hin. Mhm. Tendenziell ist es, glaube ich, bei uns so, dass die Menschen, die gegen etwas sind, immer motivierter sind, als die, die für etwas sind, weil sie sagen, ja, wenn es kommt, ist super, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, so. Und deswegen ist es, ich glaube, in Deutschland, dafür sind wir zu viele Menschen, ein Volksentscheid in vielen Dingen herbeizuführen. Jetzt im Stadtstaat ist es okay. Aber auf der anderen Seite haben wir Politiker gewählt, die für uns Entscheidungen treffen sollen. Mhm. Wo fangen wir an, dann das Volk mit einzubeziehen oder nicht? Und wenn ich dann sehe, wir haben eine Wahlbeteiligung von 65%, wie ernst nehmen die Menschen wirklich ihre Bürgerpflicht, über ihr eigenes Leben mitzuentscheiden, indem sie zur Wahl gehen? Es gibt Länder wie Belgien, glaube ich, die eine Wahlpflicht haben. Du musst zur Wahl gehen. Das wäre etwas, was in meiner Vision immer ist. Ich finde, jeder Bürger ist verpflichtet, seine Stimme abzugeben. Mhm. Wie auch immer. Dafür sollte er natürlich ein gewisses Grundwissen haben, wofür er denn stimmt und was er macht. Ja. So. Und dann ist es vielleicht irgendwann schwierig.
Ja, absolut. Und der Brexit-Entscheid ist ein sehr gutes Beispiel, in Anführungsstrichen, wie dann auch, ja, eben gar nicht unbedingt, weil die Mehrheitsverhältnisse so sind, sondern weil der Wahlgang so läuft, wie du ihn gerade beschrieben hast, also dass die eine Seite sich einfach nicht motivieren kann, hinzugehen, dann kann es in Anführungsstrichen auch mal in die falsche Richtung gehen. Ne? Das ist ein absolut gutes Beispiel. Ja, wie kriegen wir das hin, die Menschen wieder in mehr Eigenverantwortung zu bekommen? Da geht es ja auch darum, Entscheidungen treffen zu müssen und Entscheidungen treffen zu wollen. Und dazu erinnere ich mich, da hast du mal eine schöne Geschichte erzählt, glaube ich, aus deiner aktiven Entscheidung. Wenn du auf dem Platz stehst, dann musst du A, in sekundenschnelle Entscheidungen treffen und B, vor allen Dingen auch für die Konsequenzen gerade stehen. Das jetzt mal bildlich gesprochen. Ich glaube, dieses Entscheidungen treffen wollen und können und vor allen Dingen auch für die Konsequenzen einstehen, das ist gefühlt auch tatsächlich bei vielen Leuten ein Stück weit abhanden gekommen. Man verlässt sich dann doch auf den Staat.
Ja, und ich glaube, das ist so diese Diskrepanz, die entsteht. Auf der einen Seite wollen wir mit einbezogen werden. Wir wollen auch in Entscheidungsfindung. Es gibt gerade die Diskussion über das Schul- und Kita-Wesen, dass die Bildung in Deutschland anders sein muss. Dann der Wunsch der Schüler auch, zu sagen, wir wollen ein deutschland-einheitliches System haben, damit eine Chancengleichheit besteht für sozial unterschiedliche Herkünfte auch so. Ich finde das total richtig. Ich finde, es muss ein System geben. Es kann nicht sein, dass es in Hamburg anders sein ist für Holstein als in Bayern, wo auch immer. Mhm. Und da steht uns unser Föderalismus, glaube ich, manchmal wirklich im Wege, so, weil jeder halt auch in seinem eigenen kleinen Königreich sitzt, so ein bisschen. Aber natürlich ist es so, wenn ich mich einbringen will, ich kann immer meckern, ich kann nach dem Staat schreien, wenn es nicht läuft. Wenn es gut läuft, ist es meistens nicht der Staat, muss man sagen. Dann ist es meistens irgendein anderer. Und diese Diskrepanz aufzulösen, ich kann nicht unserem Bundeskanzler sagen, sieh jetzt dazu, dass die Ölpreise sinken. Da kann er nichts machen. Richtig. Was soll er tun? Ja. Das ist ja nicht in seiner Hand.
Er kann uns einen Tankrabatt geben.
So, und dann muss ich sagen, aber den Tankrabatt zahlen wir ja sowieso wieder. Absolut. Also am Ende des Tages kommt ja alles aus unserer Tasche. So. Ja. Aber ne, das ist so, ich war früher großer Fan von Donald Duck und Dagobert Duck. So, und mein Vater, ganz klassischer Kaufmann, der hat immer gesagt, wenn den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. So. Und wenn ich mir das, ich sage jetzt mal, das dritte Auto nicht leisten kann, dann nehme ich jetzt mal selbst mich sogar, dann kann ich mir das dritte Auto nicht leisten. Dann kann ich nicht dem Staat sagen, aber du musst dafür sorgen, dass ich das Benzin für mein drittes Auto auch bezahlen kann. So, dann muss ich selber damit umgehen, dass das Einschnitte bedeutet, dass das Konsequenzen hat für jeden. Und ich sage mal, für jeden auf jeder Ebene. Der Unternehmer, der ein milliardenschweres Unternehmen führt, dem ist es ja nicht einfach gegeben, dass es jeden Tag so läuft. Der muss auch Menschen entlassen. Der muss auch überlegen, wie kommt er damit klar? Wie hat er seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden? Aber wie muss er weiter Geld verdienen? Also auf jeder Ebene ist es unterschiedlich. So. Und da ist die Eigenverantwortung, glaube ich, gefragt. Und trotzdem in der Kommunikation der Politik finde ich einfach, das ist oft zu wenig greifbar. Mhm. Das ist einfach zu abstrakt.
Ja, es ist zu wenig greifbar und ich glaube, es ist einfach Pflasterchen kleben auf kleine Wunden, in Anführungsstrichen. Und das geht, glaube ich, seit der Corona-Krise schon so und noch mehr. Und was fehlt, ist das große Bild, die große Vision nach vorn. Also wo wollen wir eigentlich wirklich hin? Und das muss ein Stück weit initial auch von Politik kommen, in meinen Augen. Also Tankrabatt hin oder her oder diese 12-Uhr-Regelung, da muss ich ganz klar auch sagen, es gibt ja Alternativen heutzutage. Auch Mobilität kann man alternativ gestalten. Wir haben bei einem der letzten Podcasts gerade über das Thema Energiewende gesprochen. Wir müssen da nicht unbedingt auf den Staat schauen. Wir können da durchaus Eigeninitiativ werden, auch in solchen Dingen.
Ja, und auch jeder immer wieder für sich selber auch die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Ja. Wenn ich ein Benzinauto fahren will, dann muss ich damit leben, dass das Benzin das kostet, was es kostet. Ich weiß, vor 30 Jahren in Frankreich hat der Liter Sprit damals schon 2 DM gekostet. Mhm. So, das war für uns damals, wo es bei uns unter einer Mark war, was auch immer, abstrus. Mhm. So. Aber da kann ich mich drüber beschweren, aber es ist trotzdem so, wie es ist. Es wird sich nicht ändern, nur weil ich mich beschwere oder absolut, das alles doof finde. Und das ist natürlich, aber das ist genau das, was du sagst, dieses auch die Energiewende, alternative Energien, die ja immer mehr werden. Ich finde auch, das kann man mal mehr herausstellen. Aber wir haben es ja auch geschafft in Deutschland, als die Solarenergie extremst gefördert wurde, hat Deutschland es trotzdem geschafft, die größten deutschen Solarunternehmen Konkurs gehen zu lassen, mhm. weil man plötzlich mit den Chinesen nicht mehr mithalten konnte, weil, und man hat da verpasst zu sagen, nein, wir müssen unseren Markt schützen. Jetzt kommen wir wieder, wir müssen alles mehr in Europa, in Deutschland produzieren, damit wir uns unabhängig machen von der Welt, damit der Globalismus vielleicht nicht mehr so ausgeprägt zum Tragen kommt. Ja. Und jetzt merkt man, dass man eigentlich vor 20 Jahren schon viel Fehler gemacht hat. Ja. Das wusste man nicht, deswegen hat man es ja gemacht so, aber vielleicht daraus auch zu lernen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal, wie du sagst, eine Vision haben, einen Weg anfangen und den Weg vielleicht auch mal zu Ende gehen. Das ist so ein bisschen wie beim Tennismatch. Ich muss mich entscheiden, spiele ich Surf-Volley und dann renne ich ans Netz und wenn der Passier bei mir um die Ohren fliegt, kann ich mir zwar sagen, das war die falsche Entscheidung, es bringt mich aber nicht weiter, weil ja, ich muss mich ja auf den nächsten Punkt konzentrieren.
Die Zeiten sind eben dynamisch, wir haben grundlegende Veränderungen, wie bei dir im Tennismatch auch, da musst du dann eben Entscheidungen treffen und jeweils auch reagieren und möglicherweise deinen Fehler auch mal revidieren, ja, oder für die Konsequenzen gerade stehen, so ist es.
Absolut.
Stichwort Vision und Stichwort Olympia, weil du das Thema angesprochen hast. Bist du für Olympia, ja oder nein?
Absolut.
Und glaubst du, dass der Volksentscheid in Hamburg anders ausgehen wird, als das beim letzten Mal der Fall war? Vielleicht war es da ja auch der Punkt, dass in Anführungsstrichen nur Ältere zur Wahl gegangen sind, gegen Olympia gestimmt haben, weil sie die Unruhe gefürchtet haben in der Stadt.
Also es gibt 2 Unterschiede, glaube ich. Damals war es so, dass das Thema aufkam und dann Herr Scholz ja damals gesagt hat, okay, ich lasse jetzt die Bürger entscheiden. Mhm. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war der Abstand dieser Entscheidung, dass der Bürger entscheiden, relativ kurz. So, dass, da war nicht so viel Zeit, das vorzubereiten. Das ist jetzt anders, weil es von vornherein klar war, schon vor einem Jahr, dass es einen Volksentscheid geben wird. Und ich finde, die Stadt hat einen sehr guten Job gemacht, das transparent darzustellen, den Menschen auch die Chance zu geben, sich zu informieren in allen Bezirken, in vielen Veranstaltungen, die man gemacht hat. Ich finde, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dann liegt es an jedem Einzelnen, wie er sich informieren möchte. Ob die Bereitschaft derer, die wirklich dafür sind, auch zu wählen, und das ist ja diesmal einfach ein Kreuz machen, einen Umschlag stecken, fertig. Auch stimmt, das ist eine Veränderung. So. Absolut. Ich hoffe das sehr, weil ich sehr hoffe, dass die Menschen auch verstehen, dass das eine Vision ist. Und da geht es nicht um, wie viel Milliarden kostet das. Da geht es nicht, müssen wir Sport in der Stadt haben, haben wir Baustellen, sondern es geht um, was wird das für diese Stadt bringen? Und mir hat letztens jemand erzählt, Barcelona, wo ich ja Olympische Spiele teilnehmen durfte. Mhm. Barcelona gab es damals als Stadt nicht wirklich. Es war eine schöne Stadt, aber da ist kein Tourist hingefahren. Mhm. Mittlerweile ist Barcelona auch dank Olympia die am dritthäufigsten besuchte Stadt in Europa, was Tourismus angeht. Das heißt, die Olympischen Spiele haben einen unglaublichen Einfluss darauf gehabt. Mhm. Bekanntheit, Offenheit. Ja. Wir bezeichnen uns als Tor zur Welt. Das ist die Chance zu zeigen, dass wir das Tor zur Welt sind.
Ja, absolut.
Weil die Menschen kommen, es geht um Sport, es geht um die Vision für unsere Kinder, jetzt vielleicht in 16 Jahren dabei zu sein, hier als Athlet dabei sein zu können. Es geht um Stadtentwicklung, es geht um in die Zukunft richten. Mhm. Und es wird mit diesen Maschinen so viel Geld verdient für alle Beteiligten in der Stadt, dass es die Kosten aus meiner Wahrnehmung heraus allemal rechtfertigt. Und das Geld könnte man nehmen, wie es ja oft gesagt wird, um Kinder mittags zu ernähren oder was auch immer. Mhm. Das Geld sollten wir sowieso haben. Ja. Daran sollte es nicht scheitern. Aber auch da sollte man nicht immer nur nach dem Staat schreien, ehrlicherweise, sondern auch andere Wege
finden. Da sind wir wieder beim Thema soziales Engagement oder Engagement jedes Einzelnen. Und wenn man sich so ein Konzept anschaut, ist es ja auch nicht so, dass irgendwo Betonburgen aus dem Boden gestampft werden, die dann danach kein Mensch mehr braucht. Und ich glaube, wenn jemand beschreiben kann, was olympischer Spirit bedeutet, was für eine positive Dynamik, für eine positive Vision sowas mitbringen kann, dann bist du das natürlich als Teilnehmer. Aber das gilt nicht nur für die Sportler, sondern natürlich auch für das Umfeld.
Ja, und es geht jeder Mensch, der dorthin geht als Zuschauer. Und die Menschen reisen ja von überall an, weil sie dieses Erlebnis, diese Inspiration mitmachen wollen. Es ist immer noch die größte Veranstaltung auf der Welt, die Welt zusammenbringt. Mhm. Sport soll ja nicht politisch sein. Das ist ja immer die Aussage, die es immer wieder gibt. Sport, jetzt auch durch die Fußball, wird natürlich immer politischer, weil die Politiker es politisch machen, leider Gottes. Ja. Und weil aber auch Fußball-WM ein Infantino es extremst politisch macht, was schlecht ist. Mhm. Da gibt es für mich gar keine zwei Meinungen. Das ist einfach falsch.
Ein kreierter Friedenspreis für Donald Trump.
Es ist einfach, muss man sagen, wirklich lächerlich. Mhm. So, und da würde ich mir auch wünschen, dass die Athleten selber, auch die Fußballverbände mal sagen, hey, es gibt eine Grenze. Wir sind hier, um Sport zu machen. Wir wollen uns messen auf Sport, ohne Waffen, ohne Gewalt, ohne Wirtschaftsmacht, ohne was auch immer. Einfach 11 gegen 11. Mhm. Oder beim Tennis Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Es spielt keine Rolle. Und der Bessere gewinnt. Und losgelöst von allem anderen. Und das ist Olympische Spiele immer noch. Das ist Olympia. Das ist das, was da absolut im Vordergrund steht. Und das muss man sich unbedingt erhalten. Und ich glaube, wenn man als Hamburg, als Stadt daran teilhaben kann und ein Teil davon sein darf, dann ist das ein Geschenk, was man haben könnte, was man einfach nicht liegen lassen darf.
Ja, zumal das auch Grenzen zwischen Menschen natürlich überwinden hilft. Das ist, denke ich, ganz wichtig, ne? Michael, ganz zum Schluss wollen wir nochmal über das Thema Kapitalanlage sprechen.
Ja.
Das hatte ich am Anfang schon angekündigt. Auch da ist es ja so, dass natürlich diese fundamentalen Veränderungen, über die wir gesprochen haben, die Prognosefähigkeit deutlich leidet. Viele Gewissheiten aus den vergangenen Jahrzehnten fast sind nicht mehr unbedingt die Gewissheiten. Also der Dollar ist nicht mehr unbedingt der sichere Hafen der Kapitalanlage, wie es jahrzehntelang der Fall war. Wie gehst du mit dem Thema Kapitalanlage um? Vielleicht für dich privat und auch für deine Stiftung? Da spielt das natürlich auch eine große Rolle.
Klar, für die Stiftung versucht man natürlich, wie man sagt, so mündelsicher. Das Wort gab es ja mal so. Auch das hat sich ja verändert, weil jetzt sind wir keine Kapitalertragsstiftung, aber viele Kapitalertragsstiftungen sind genau darauf ja angewiesen, dass sie mit den Erträgen Projekte finanzieren. Ich glaube, man kommt an Aktien nicht mehr vorbei. Man kommt an dem Geldmarkt logischerweise nicht vorbei. Ich glaube nur, dass, wie du gesagt hast, ist in meiner Wahrnehmung als Kunde, viele Mechanismen, die ja früher galten, also ich sag mal, der Aktienmarkt fällt, der Goldpreis steigt. So klassische Mechanismen, wo man sagte, das gibt es ja alles nicht mehr. Wenn der Aktienmarkt steigt und steigt, wo man sagt, wir haben so viele Krisen auf der Welt, wo man sagt, warum steigt der? Macht eigentlich gar keinen Sinn. Wann kommt der nächste Drop und bin ich bereit? Also ich glaube, dass das auch durch Technologie sich auch sehr verändert, glaube ich auch. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber auch durch viele Menschen, die, glaube ich, mittlerweile selbst handeln, die selbst broken, die ganzen Plattformen, die es gibt, wo du Aktien kaufen, verkaufen, was auch immer kannst. Das klassische Bankgeschäft hat sich ja auch verändert. Aber die Beratung ist immer noch für mich das A und O. Also jemand zu haben, der sich wirklich auskennt, der sich wirklich mit den Märkten beschäftigt. Aber es gibt auch da keine Garantien. Mhm. Keiner kann in die Glaskugel gucken.
Genau, und so ist es.
Am Ende treffe ich als Anleger die Entscheidung. So, ich lasse mich beraten. Wenn mir jemand vermeintlich einen nicht richtigen Rat gibt, aber aus bestem Wissen und Gewissen, dann ist das so. Dann muss man auch damit leben.
Also das ist so, und auch wir sind wieder bei dem Thema, was wir was sich eigentlich wie ein roter Faden durch den Podcast zieht, durch unser Gespräch heute. Auch hier ist Eigenverantwortung gefragt und es ist vor allen Dingen Initiative gefragt. Also es ist in meinen Augen keine Option zu sagen, die Welt ist so unsicher und so wackelig, ich mache erstmal gar nichts, weil die Welt wird so schnell nicht wieder ruhiger werden, in Anführungsstrichen. Ne? Du hast es eben selber skizziert, sie war immer unsicher, also das gehört dazu. Und gleichzeitig gibt es eben enorme Chancen, die an den Märkten auch lauern. Und die nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. Warum sind die Aktienmärkte auf All-Time-Highs, obwohl wir einen Iran-Konflikt haben und einen Ölpreis, der über 100 Dollar liegt seit Wochen und Monaten, weil KI eine ganz große Rolle spielt und die Unternehmen, die hier engagiert sind, sogar Geld verdienen.
Ja.
Es ist eben nicht immer ganz so einfach, die Welt, wie man sich das vielleicht vorstellen kann.
Nein, und ich glaube auch, was auch da relevant ist, ich glaube, jeder Anleger muss sich auch überlegen, Will ich einen maximalen Ertrag generieren und bin bereit, größere Risiken zu gehen, oder brauche ich das nicht? Aber wenn ich größeres Risiko gehe, das ist wie im Sport, wenn ich mit dem zweiten Aufschlag aufs Ass gehe mit 200 km/h, ist das Risiko größer, als wenn ich es nicht tue. Ich muss halt immer mit der Konsequenz meines Handelns leben können. Ich kann aber nicht dann immer andere verantwortlich machen, sondern ich muss selber mich an die eigene Nase fassen und sagen, aber ich habe es ja entschieden. Das ist wie wenn ich zum Arzt gehe und der mir sagt, sie sollten nicht joggen gehen, weil ihre Muskulatur ist nicht gut, und ich gehe trotzdem joggen, ich kriege Muskelfaser, das kann ich sagen. Aber du hast es mir ja nicht verboten. Nee, absolut. Aber er hat mir einen Rat gegeben. Absolut. So, und ich habe ihn nicht befolgt.
Und um bei dem Bild zu bleiben, der erste Aufschlag sollte dann trotzdem auf Ass gehen, um die Chancen auch zu nutzen, die möglicherweise.
Wenn man das Risiko gehen will, ist das okay. Ja. So. Aber es macht ja manchmal auch Spaß. Es gibt ja manchmal auch diesen Kick. In der Geldanlage ja auch, wenn man sich überlegt, kann ich da vielleicht noch was rauskitzeln? Mhm. Aber ich muss halt immer mit der Konsequenz leben, dass es vielleicht auch mal daneben geht.
Ja, das können wir sagen. Also das ist fast schon ein perfektes Schlusswort. Zukunft macht Spaß und kann auch den Kick geben, aktiv zu gestalten. Michael, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Hat mich sehr gefreut. Ja, und mir verbleibt noch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Fazit zu ziehen aus dem Gespräch mit Michael Stich. Und ich glaube, wir können sagen, Veränderungen bringen zweifellos Risiken mit sich, bringen aber vor allen Dingen auch Chancen mit sich. Und privates Engagement ist wichtiger denn je von jedem von uns, weil ansonsten die Zukunft, die so oder so kommt, von anderen gestaltet wird. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn Sie bei einem der nächsten Podcasts wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Carsten Munk.